Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moon Talk hier von Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir schauen heute, wie jeden Montag, auf die NFL-Spiele des vergangenen Sonntags, auf die NFL-Spiele von gestern, auf Woche Nummer 6, die bisherigen Spiele. Und es war ein seltsamer Spieltag irgendwie. So richtig Spannung kam nicht rein. Ja. Viele einseitige Spiele, viele Spiele, die gefühlt früh entschieden waren. Aber wir werden trotzdem die Spiele besprechen, die in unseren Augen am besprechenswertesten waren. Und da starten wir direkt mal rein mit einer relativ kuriosen Situation, die die Jacksonville Jaguars jetzt irgendwie haben. Denn die Jaguars sind, glaube ich, kann man sagen, für diese Saison done. Die sind durch, haben jetzt in London gegen die Chicago Bears 16-35 verloren. Soweit so ungünstig. Normalerweise könnte man sich jetzt tatsächlich vorstellen, dass Head Coach Doug Peterson gehen muss, wenn man bedenkt, wie die vergangene Saison zu Ende gegangen ist, wie oft wir in der Offseason darüber gesprochen haben, dass wenn die, ich glaube, ich habe es genauso gesagt, wenn die schlecht in die Saison starten, dann könnte das auch relativ schnell zu Ende sein mit Peterson. Und ich sag mal so, sie sind sehr schlecht in die Saison gestartet. Ja. Aber das Ding ist halt, die bleiben jetzt in London. Die haben nächste Woche wieder ein London-Spiel. Also irgendwie eine verzwickte Situation.
Also, könntest du dir das vorstellen? Ich glaube, das ist quasi ausgeschlossen, dass sie ihn während der London-Woche feuern. Also das hat es, glaube ich, auch noch nicht gegeben, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Es gibt ja einen Grund, warum NFL-Teams so selten dann im Großen und Ganzen während einer laufenden Saison Headcoaches entlassen. Das sind dann ja in der Regel Teams, die sich noch irgendwas erhoffen. Ich weiß nicht, wie viel man sich bei den Jaguars für diese Saison noch was erhofft. Also beispielsweise Jets sind so das gegenteilige Beispiel, wo du sagst, okay, wir müssen diese Saison unbedingt erfolgreich sein. Aber ganz oft warten ja Teams auch bis zum Ende der Saison, weil man dann ja vielleicht doch ein bisschen auch auf die Draft-Position schielt und sagt, ja gut, wenn es jetzt dahin geht, ist nicht ganz so schlimm. Ist halt, da spielen viele Faktoren mit rein.
Ja, ist auch die Frage, wer übernimmt das Ding dann?
Genau,
also in Jacksonville
übernimmt.
Jetzt, boah. Weiß ich nicht mal, wer aus dem Staff das dann übernehmen würde. Ist es dann sinnvoll oder ist es dann halt doch besser, zwar im Wissen, und nach der Saison ist Schluss, machen wir jetzt noch irgendwie weiter?
Im Vergleich zum Fußball läufst du halt eben auch nicht Gefahr, abzusteigen beispielsweise.
Richtig.
Das ist ja der Hauptgrund im Fußball, warum Trainer in der Saison entlassen werden, weil die Verantwortlichen einfach Schiss vor dem Abstieg haben oder Schiss, gewisse Ziele nicht zu erreichen. Aber es ist halt nicht ganz so schlimm, wenn du wie im Fußball den europäischen Wettbewerb verpasst, was Einnahmen angeht. In der NFL, da ist es mehr oder weniger egal. Ist nicht egal, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Und deswegen ist es halt auch nicht so schlimm, wenn du jetzt noch eine Woche länger wartest.
Ja.
Und deswegen ist da, glaube ich, auch nicht so viel Druck drauf. Aber es ist trotzdem, finde ich, eine Situation, in der du nicht stecken willst.
Nee, und das Frustrierende ist eben, dass die Jaguars einfach immer noch an dem gleichen Punkt sind. Also, wenn wir eine Fehleranalyse der Jaguars machen, ich hab mal drüber nachgedacht, jetzt nach diesem London-Spiel. Ich könnte eigentlich jetzt irgendeinen random Spiel, glaube ich, Notizen von mir nehmen aus der letzten Saison, vor allem dann später in der Saison und zweite Saisonhälfte, wo dieser Abwärtstrend begonnen hat. Oder auch aus dem Jahr davor. Und wahrscheinlich könnte ich die Notizen einfach 1-1 übernehmen. Es sind teure Drops der Receiver, es ist eine Defense, die nichts gestoppt bekommt.
Also klar, dass du damit anfängst.
Es ist ein Quarterback, der zu viele Receiver verfehlt.
Ja.
Es ist einfach ein Team, das keinen Floor hat und das vor allem aber keine Entwicklung zeigt. Und wir sind jetzt im dritten Jahr unter Doug Peterson. Und dann siehst du, vor allem weil in dem Spiel fand ich es halt so krass, dann siehst du die Bears auf der anderen Seite, die eine klare defensive Identität unter ihrem defensiven Headcoach haben und bei denen Caleb Williams jede Woche besser aussieht. Also Jacksonville ist halt echt so eine Mischung aus frustrierend. Es sollte nicht so schlecht sein, wenn man sieht, wie viele Ressourcen in diesen Kader gesteckt wurden. Und an dem Punkt solltest du als Team generell nicht sein, wenn du einen Quarterback hast, mit dem Talent, das Trevor Lawrence hat und den bezahlt hast und dann um ihn herum eine Defense eigentlich zumindest investiert hast mit mehreren hohen Picks und Free-Agency-Investitionen und so weiter. Und wenn der Headcoach in seinem dritten Jahr ist und die sind jetzt kommende Woche, also am Sonntag, gegen die Patriots in London. Ich bin mir nicht sicher, ob die Patriots dieses Spiel nicht sogar gewinnen. Und ich glaube, dann ist Doug Peterson weg. dann
also, wenn, das dann, darfst du nicht verlieren, auf gar keinen Fall. Das ist ja dann irgendwann auch eine ja, also gerade eine Franchise wie die Jaguars, die halt immer noch irgendwie dabei ist, seinen Platz zu finden und eine Fanbase aufzubauen. Und da ist ja, Marketing spielt da ja eine große Rolle. Und wenn du dann halt Jahr für Jahr immer in diesem gleichen Trott bist. Und ich meine, wir haben Story der Woche gemacht vor 2 oder 3 Wochen. Da gerne nochmal reinhören für die genauere Analyse. Spoiler, es hat sich nichts geändert, rein gar nichts. Aber ja, wenn du dann gegen das vermeintlich schlechteste Team, beziehungsweise das Team, was alle für den First Overall Pick im Rennen ganz vorne sehen, wenn du gegen die verlierst, dann musst du irgendwas machen, einfach auch irgendwie, um die Ehre zu wahren, mehr oder weniger.
Ich habe auch über das, was du am Anfang gesagt hast, ein bisschen nachgedacht, warum dieser Spieltag sich so komisch angefühlt hat. Weißt du, was ich glaube, warum er sich so komisch anfühlt? Alle Favoriten, abgesehen von den Titans, haben gewonnen.
Was ein enges Spiel war.
Colts es war ein enges Spiel,
auf dem Papier schon ein enges Spiel, ja.
Richtig, und dann, es war ja auch so, ne, irgendwie 2, 3 Stunden oder 4 Stunden vor Spielbeginn plötzlich dann doch Joe Flacco und so. Also das war so das komische Spiel. Ja. Aber sonst hatten wir einfach nicht, wir hatten in dem Sinne keine Überraschungen, was den Sieger angeht. Aber die Favoriten haben eben zum Teil unfassbar deutlich gewonnen. Und das macht es irgendwie so einen komischen Spieltag.
Ja, und das ist natürlich genau in der Woche passiert, wo ich mir den Mut genommen habe, dann doch in unserem Tippspiel mal auf den einen oder anderen Außenseiter zu setzen. Auf wen ich nicht gesetzt habe, sind die Dallas Cowboys. Und auch da wackelt jemand gewaltig. Mhm. Da wackelt der Trainerstuhl gewaltig. Denn Mike McCarthy steht enorm unter Druck. Denn die Cowboys verlieren 9-47 zu Hause gegen die Detroit Lions. Machen 251 offensive Yards, die Lions 492. Die Cowboys haben 5 Turnover, die Lions 0. Dallas schafft keinen einzigen Touchdown. Dallas hat kein gutes Spiel von Dak Prescott bekommen, hat kein gutes Spiel von der Run-Defense bekommen, die ja die letzten Wochen dann doch mal was aufblitzen lassen hat. Pass-Defense können wir genauso mit reinnehmen. Protection war auch nix. Absoluter Tiefpunkt, an dem sich die Dallas Cowboys gerade befinden.
Und der erste Drive war ja noch okay. War dann nur ein Field Goal, aber war noch in Ordnung. Beim zweiten Drive, fand ich, fing das schon an, dass da schon echt wieder einige richtig, richtig schwierige Dinger dabei waren. Und dann, also für Dak. Und dann 3. und 5 innerhalb der 10. Prescott hat Zeit und der wirft den Richtung CeeDee Lamb einfach zu viel.
Hatte er nicht so häufig, muss man dazu sagen.
Hatte er nicht oft in dem Spiel, ja, das stimmt. Sodass Brian Branch drunter springen kann und den abfängt. Das ist ein tolles Play
von
Branch. Ich hab's mir nochmal angeguckt.
Ja, also, aber
ja, es ist kein guter Pass, aber, also den darf Dak nicht werfen, aber ich denke auch, dass Prescott Branch da gar nicht auf dem Zettel hat, weil wenn man sich die Route-Verteilung anschaut bei dem Play, du siehst eigentlich, dass es gibt eine Route in die Flat, die Branch mitnehmen soll und das macht sie auch initial. Also Branch macht ein paar Schritte mit raus und das ist eigentlich genau das Konzept, ne? Diese Route soll ihn wegziehen und den Raum davor öffnen, dass Dak den da reinlegen kann. Und Branch macht auch diese paar Schritte mit, aber hat die ganze Zeit die Augen auf dem Quarterback, lässt sich dann wieder super schnell zurückfallen, als Prescott den Ball wirft, fängt ihn ab. Branch war ja eh die aus positiver Sicht die defensive Story in diesem Spiel für die Lions. Und dann Cowboys alte Story. Sie haben kein Run-Game, haben vorher drüber gesprochen, Lions haben eine wirklich gute Run-Defense. Da sind sie viel stabiler als letztes Jahr. Und dann sind sie die ganze Zeit in diesen Situationen, 2. und lang, 3. und lang, in enge Fenster, gegen diese enge physische Man-Coverage der Lions, wo du dann quasi perfekte Pässe dauernd brauchst.
Und ja, das, also, auch hier keine veränderte Story im Vergleich zu den letzten Wochen. Das ist das, was wir jede Woche gesagt haben.
Genau.
Und da habe ich gleich einen schönen Gegensatz einfach. Oder einen schönen Gegensatz hat man in diesem Spiel gesehen. Aber wir sprechen gleich über die Lions
Offense. Richtig. Ja, das habe ich auch notiert. Der Unterschied zwischen diesen beiden Offenses, das zu sehen, Wahnsinn. War eklatant. Aber und dann, ich fand es auch auffällig, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber dass die Refs eben auch viel haben laufen lassen, was so Kontakt-Corner-Receiver angeht. Das hat den Lions natürlich auch in die Karten gespielt in dem Spiel. Mhm. Also es gab einige Plays, wo es echt viel Kontakt war. Es gab diesen Fourth-Down-Stop kurz vor der Halbzeit. Also da dachte ich schon, das wäre eine Pass-Interference. Aber gut, sie haben es zumindest konsequent sehr, sehr locker gepfiffen.
Finde ich aber, ist mir schon aufgefallen, auch in anderen Spielen dieses Jahr, dass man da vielleicht ein bisschen gelernt hat. Weil ich fand es letzte Saison unfassbar nervig, was für kleine Berührungen schon ausgereicht haben, um einen PI zu bekommen.
In dem Fall war es für mich sogar, also das war für mich selbst mit lockerem Maßstab eher, weil er legt sich ja so, ich glaube, Turpin war der Receiver und der Verteidiger legt sich ja quasi auf ihn drauf, so in der Luft. Aber gut, das hat es halt noch schwerer gemacht für Dallas. Und wenn du dann eh nur einen Receiver hast, der verlässlich diese enge Man-Coverage schlagen kann, dann ist es halt super schwer. Und so ging es dann die ganze Zeit weiter. Dann haben sie noch diesen Fumble von ihrem Sechstrunden-Rookie-Receiver, der dann auf einmal auch Snaps
kriegt. Bei seinem ersten Catch.
Ja, oh. Natürlich auch mega bitter. Wieder Brian Branch mit dem Forced Fumble. Und der hatte dann ja auch noch die zweite Interception bei Fourth Down von Prescott. Komplett. Ja. Also du würdest jetzt sagen, das Trevor Lawrence Special. Ich würde sowas Fieses natürlich nicht sagen, aber wirft ihn über die Mitte, überwirft seinen Receiver komplett und der landet halt in den Armen von Brian Branch. Also ja, die Probleme der Cowboys Offense, die waren nicht anders als die letzten Spiele und auch letzte Woche zum Beispiel gegen Pittsburgh. In dem Spiel hatten sie eben es mit einem Team zu tun, das das nicht so ausnutzen konnte. Hier gegen Detroit hatten sie es mit einem zu tun, das das gnadenlos ausnutzt und das, ja, wie gesagt, das hat den Defensiv, hat auch der Gameplan und was die Cowboys offensiv können bzw. nicht können, ist es denkbar schlechteste Matchup für diese Lions-Defense, also aus Sicht der Offense gesprochen. Und das unterstreicht aber, glaube ich, auch nochmal, wo die Cowboys einfach stehen. Also so ein Spiel wie das gegen Pittsburgh, das können sie noch irgendwie gewinnen, ist aber schon eine enge Nummer. Aber in diesem Tier, wo die Lions sind, wo die Ravens sind, da sind sie aktuell einfach nicht. Und ich glaube auch, da gibt es kaum eine Chance, dass sie da nochmal hinkommen in absehbarer Zeit.
Wir sprechen gleich über das, was in der Lions Offense dann alles gut gelaufen ist, aber wenn wir jetzt nochmal auf die Defense schauen, müssen wir natürlich eine Sache erwähnen, denn es hat sich ihr mit Abstand bester Spieler schwer verletzt, Aiden Hutchinson. Wir haben noch im Podcast am Donnerstag drüber gesprochen, auf was für einer Pace der unterwegs ist. Klar, gegen Backup-Tackles, aber es musst du trotzdem dann erstmal so dominieren, dass der sämtliche Pressure-Rekorde zerstören würde, wenn er so weiterspielt. Der war wirklich auf der Pace, um Defensive Player of the Year zu werden. Mhm. Und Aiden Hutchinson verletzt sich sehr, sehr schwer bei einem Sack letztendlich ja sogar noch, wo sein Bein in der Luft gegen das Standbein eines Mitspielers knallt. Mhm. Und ja, für alle, die Wiederholung nicht gesehen haben, ich empfehle euch, es sich dann auch nicht noch mal anzuschauen, weil ich verfolge diesen Sport und auch andere Sportarten schon sehr lange und ich habe schon schlimme Verletzungen gerade in der NFL gesehen. Ich kann mich an keine erinnern, die so surreal, so unnatürlich, so brutal, so ekelhaft war wie diese. Wirklich, wirklich, wirklich unschön. Man muss davon ausgehen, dass Aiden Hutchinson sich das Bein gebrochen hat, Schienbein und alles, was da an Knochen ist. Also ganz, ganz bitter, ganz, ganz bitter. Wurde lange auf dem Feld behandelt und dann auch mit Card abtransportiert. Ein extrem herber Verlust für die Lions Defense, weil du hast es ganz schön mir geschrieben und schön formuliert. Es ist ausgerechnet der eine Spieler, den sie niemals hätten verlieren dürfen.
Ja, also es ist das Schienbein, das gebrochen ist, aber ich glaube nicht das Wadenbein.
Ah, okay.
So zumindest war der Stand,
den Wadenbein, ich jetzt von, der Begriff ist mir nicht eingefallen gerade.
Naja, okay, ja. Das war der Stand, den ich von gestern hatte. Was ja, also ich glaube, ob da was gebrochen ist oder nicht, das können die schon relativ schnell auch sicher sagen im Stadion. Ja. Insofern gehe ich jetzt mal davon aus, dass es die Prognose ist. Rappaport hat gestern dann noch gesagt, dass es natürlich Season-Ending ist. Also diese Saison werden wir nicht mehr sehen. Aber dass nächstes Jahr kein, also zumindest jetzt, was den Heilungsprozess und so angeht, kein Problem sein sollte. Also zumindest das ist jetzt nicht ganz so, dass man sagt, boah, der ist jetzt da vielleicht, wer weiß, wie lange noch für nächstes Jahr auch raus, aber dieses Jahr werden wir ihn nicht mehr sehen. Und du hast das Sportliche schon gesagt, er war auf bestem Wege Richtung Defensive Player of the Year. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie nach Woche 6, wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte und wir hätten nach Woche 6 irgendwie sowas wie Early Midseason Awards oder sowas vergeben, wäre er der Defensive Player of the Year. Der trägt diesen Pass Rush. Und jetzt musst du den halt ersetzen als Leader auf der einen Seite und natürlich als absoluten Fixpunkt in diesem Pass-Rush. Und da haben sie jetzt nicht wirklich jemand anderen. Sie haben ja auch Marcus Davenport schon verloren, der ja eigentlich ihre Nummer 2 sein sollte. Und jetzt haben sie 2 gute Defensive Tackles, aber das Drumherum müssen sie eben echt neu aufbauen. Und das war so ein Letdown-Moment. Also man hat echt auch gemerkt, wie da die ganze Luft aus dem Spiel rausgegangen ist. Diese Szenen dann auf dem Feld mit dem Team. Wahnsinnig bitter natürlich für ihn selbst in erster Linie und dann auch für die Lions und aus Lions Sicht, also ich bin mir sicher, dass Dan Campbell das auch so sieht und auch so kommunizieren wird zu seinem Team. Du kannst jetzt nur nach vorne schauen. Also du kannst irgendwie versuchen, diesen Verlust halbwegs aufzufangen. Vielleicht sind sie ein Trade-Kandidat. Also vielleicht machen sie da noch irgendwas.
Wenn du jetzt ich hätte Haason Reddick hier mit reingeworfen.
Ja, Reddick. Ich hätte hier noch Max Crosby reingeworfen, weil ich glaube, das wäre so ein Dan Campbell-Spieler. Der wäre natürlich deutlich teurer, ist klar. Und ich weiß auch nicht, ob du Max Crosby überhaupt aus Las Vegas losbekommen kannst. Aber das wäre so der, wenn die Raiders wirklich einen Ausverkauf machen.
Das wäre so ein 1-zu-1-Ersatz, ne?
Genau, genau. Auch ähnlicher Spielertyp. Kann diese Volume auch spielen. Das sind ja die beiden Edge-Rusher auch, diese unfassbare Volume auch snapmäßig spielen. Aber ja, also ich glaube, wenn du als Lions-Fan, du hattest lange Spaß in dem Spiel, aber jetzt am Montagmorgen oder am Montagnachmittag glaube ich tatsächlich, dass da die negativen Emotionen erstmal überwiegen.
Ja, sie haben versucht, dann offensiv vor allem noch den Spaß aufrechtzuerhalten, indem sie unter anderem ein Running Play mit Offensive Tackle Penei Sewell.
Ein Hook and Ladder war das ja sogar.
Und ja, genau.
Sie hatten mehrere, also die Vorgeschichte zu dem Spiel kennen, schätze ich, die meisten, zumindest Fans dieser beiden Teams. Letztes Jahr ja eben diese Nummer in dem Spiel, wo die Lions dieses Spiel in Dallas verloren haben. Eigentlich hatten sie den Touchdown und dann wurde das zurückgecallt, weil der Tackle sich nicht richtig angemeldet hat. War ja eine Riesenstory dann drumherum. Die Lions haben gesagt, er hat sich angemeldet und also, ne, war ja ein riesen Thema. Und jetzt hatten sie in dem Spiel halt wirklich, ich weiß nicht, wie viele Plays, wo irgendein Tackle sich als eligible angedeutet hat oder der extra Tackle reinkam oder dieser Hook and Ladder mit Penei Sewell. Also das war schon sehr, 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 sehr offensichtlich, dass sie hier
den Chaos einen reindrücken wollten. Auf LaPorta.
Ja, dann Flea Flicker noch dazu. Also es war schon relativ so jetzt kriegt ihr es auch richtig.
Ja, und ich fand es auch irgendwo gut, da dann wirklich auch das ganze Arsenal auszupacken. Aber es war grundsätzlich das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, ein unglaublicher Gegensatz, wenn man einfach diese beiden Offenses auf dem Feld nacheinander gesehen hat. Auf der einen Seite Dak, wie wir schon die ganze Zeit sagen, muss diese engen Fenster treffen, muss diese schwierigen Würfe anbringen, bekommt keinerlei Support vom Scheme, hat wenig offene Receiver, bekommt auch keinen Support vom Run-Game. Und auf der anderen Seite siehst du, wie Jared Goff einen offenen Receiver nach dem anderen anwirft. Mhm. Du hast ein kreatives Playcalling, was wir gerade angesprochen haben. Mutiges Playcalling auch dann auch wieder in kritischer Situation, vierten Versuch ausgespielt. Du bekommst Support vom Run-Game. Das ist ein so meilenweiter Unterschied. Das soll nicht die Leistung von Jared Goff schmälern. Ich finde, er hat ein sehr gutes Spiel, hat auch einige Pässe mit gutem Touch angebracht. Unter anderem den Flea-Flicker dann auf Sam LaPorta. Aber wie gesagt, das waren halt so oft offene Receiver, die Dak Prescott dieses Jahr noch nie so gesehen hat, übertrieben gesagt.
Es ist also das, worauf ich immer zurückkomme mit diesem Unterschied einfach auch für, wenn wir so verschiedene Offenses, die so diese beiden Dinge quasi, diese gegensätzlichen Pole sind, ist für mich immer Spielraum für Fehler. Das ist, ich finde, das ist immer so die Zusammenfassung davon, wie viel Spielraum für Fehler gibst du dank Quarterback. Und ich fand auch in Summe, dass Goff ein gutes Spiel hatte letztlich. Er hat auch vor allem viel gegen Druck gemacht und so. Aber am Anfang fand ich ihn auch durchaus einige Male wackelig. Also er hat dieses Ding über die Mitte hat ein, zwei Mal Bälle verfehlt. Dieser erste Shot auf Tim Patrick, der war ja komplett unterworfen. Und Patrick macht halt ein tolles Play am Catchpoint. Also da gab es ein paar in der Richtung.
Das hat Jordan Love gestern auch gemacht und wurde dafür gefeiert.
es ist aber auch, also in meiner Meinung auch kein guter Wurf. Es spielt halt keine Rolle. Also, sie spielt ja keine Rolle. Dann öffnen sie die zweite Hälfte mit diesem langen Touchdown auf Jameson Williams, der Trevon Diggs einfach komplett wegläuft. Die Defense hat da überhaupt nicht ready gewirkt. Also, es wirkte so, als wäre die Defense noch gar nicht, würden die den Snap noch gar nicht erwarten. Und Jameson Williams schlägt ihn halt von der Line weg und läuft ihm einfach davon. Goff hat Zeit in der Pocket, findet ihn tief. Und dann war es ja wirklich 34-6 mit noch quasi einer ganzen Hälfte zu spielen. Also, komplette Demontage Wollte das auch nochmal herausstellen, was du eben schon auf beiden Seiten quasi angesprochen hast. Dieser Unterschied in den Offenses, dieser nicht nur was die Einfachheit oder was ist Einfachheit, die Option für den Quarterback angeht, sondern einfach ein komplett anderer Zug auch drin in den Plays. Ne? Eine Vielseitigkeit drin, ein ganz anderer Speed, eine ganz andere Physis. Also wirklich die Gegenüberstellung dieser beiden Units, Cowboys Offense und Lions Offense, war wirklich so Team, also das eine Team hat sich halt eine Top 5 Offense gebaut, die Lions. Die Lions und die Cowboys haben einen Top-10-Quarterback, auf den sie alles abladen. Und das wird nie langfristig so erfolgreich sein. Und die Lions sind da wirklich dieses Jahr wieder komplett im Rollen. Und nächste Woche gegen die Vikings. Also das wird dann, ich glaube, da können wir uns drauf freuen.
Das könnte wirklich noch mal eine spannende Diskussion an anderer Stelle sein. Was wir aus dieser Saison bislang lernen, weil Jared Goff ist ja nicht der einzige Quarterback, der jetzt nicht zu den absolut Besten gehört und davon profitiert, dass die Umstände so gut sind und mehr profitiert als ein, sagen wir mal, Top 6 bis 15 Quarterback in nicht so guten Umständen. Mhm. Also ein besserer Quarterback, wenn man so will, der aber in viel schlechteren Umständen performen muss. Und das funktioniert einfach deutlich schlechter in Summe. Kommen wir aber zum nächsten Spiel. Eine Sache habe ich noch. Eine Sache habe ich noch, gerade weil du das Jameson Williams Play angesprochen hast und dass die Defense nicht ready war. Was halt auffällig war, davor haben sie ständig noch mal hier eine Motion, da eine Motion, da noch mal den Snap verzögert. Und in diesem einen Play, nix. An die Line, zack, los.
Und ich glaube, das deswegen ist so auch clever. Ich glaube, dass es dann wirklich Absicht war.
Natürlich. Sinne,
weil du siehst ja wirklich in der ich habe das erst in der Wiederholung gesehen. Ich habe das live, ist es mir nicht aufgefallen. Wie die Cowboys dann auch eigentlich alle rumstehen und sie angucken. Und ja, was machen wir so? Und dann auf einmal rennt Jameson Williams schon.
Nächstes Spiel, über das wir sprechen wollen, ist Denver Broncos gegen LA Chargers. Das hatten wir angekündigt. Das ist ein Spiel, wo beide Teams auf jeden Fall noch Wildcard-Chancen haben. Auch immer noch nach diesem Spiel. Aber ich glaube, das eine Team, das wurde auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn die Chargers gewinnen nach 5 sieglosen Spielen in Denver zum ersten Mal wieder. Und zwar mit 23 zu 16. Die erste Broncos-Niederlage nach 3 Siegen in Folge. Und ich will jetzt nicht übertreiben, aber sie wurden schon ganz schön eingeschult. Weil das sieht auf dem Papier enger aus, als es letztendlich war. Die 2 Touchdowns kamen im 4. Viertel beim Stand von 23 zu 0. Kann man mehr oder weniger als Ergebniskosmetik verbuchen. Es war ein sehr gutes Spiel von Justin Herbert. Nach der ersten Halbzeit gefühlt schon sämtliche Passing-Stats der Saison eingestellt oder gebrochen oder zumindest in die Nähe gekommen, was so Single-Game-Stats angeht. Hat gut den Ball verteilt, 8 Spieler mit 2 Targets oder mehr. Generell sehr auffallend, viel gepasst für Chargers-Verhältnisse, wenn man sich die Wochen davor anguckt. Chargers bzw. Justin Herbert auch wirkte etwas fitter als in den letzten Wochen. Das kann auf jeden Fall zusammenhängen. Und gutes Schauspiel von Jim Harbaugh, dem es offensichtlich nicht gut ging, gar nicht gut ging. Aber seine Spieler haben vor dem Spiel nichts davon mitbekommen. Und dann direkt zum Spielstart oder kurz nach Spielstart musste er erst ins Medizinzelt und dann nochmal in den Lockerroom. Kam dann aber relativ zeitnah wieder zurück an die Seitenlinie. Will sich untersuchen lassen. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres. Will zum Kardiologen gehen, habe ich gelesen.
Es waren, glaube ich, so Herzrhythmusstörungen mäßig.
Ja, irgendwas war. Hatte ich,
also ich habe es nicht genau, nicht. Ich glaube, Jim Harbaugh hat irgendwas in die Richtung gesagt, dass es irgendwas in dieser Ecke auf jeden Fall war. Also dass der Herzschlag einfach auf einmal so ganz arg hochgegangen ist und er deswegen sich dann da auschecken lassen. Aber ja, also scary Situation auf jeden Fall.
Super scary Situation und auch gar nicht mit zu spaßen. Wie gesagt, er kam dann zurück, ist natürlich echt schwierig dann auch für so eine Franchise, so wichtige Entscheidungen. Also zum Beispiel gab es dann, während er weg war, eine Fourth-and-Goal-Situation, die sie dann nicht ausgespielt haben. Ich weiß nicht, ob sie es mit ihm gemacht hätten, aber war schon eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ja, könnte man auch ein bisschen mutiger sein, aber es müssen dann halt eben andere Leute entscheiden. Das nur am Rande. Chargers Offense, ich habe es gerade schon erwähnt. Erste Halbzeit richtig stark, zweite Halbzeit dann mehr oder weniger alles eingestellt, dann wieder auch mehr gelaufen. Ich glaube, das war ein ganz guter Eye-Opener, dass man gesehen hat, wie gut es laufen kann, wenn man Justin Herbert den Ball in die Hand geht. Seit Woche 1 keinen Touchdown mehr in der zweiten Halbzeit gemacht. Aber trotzdem, glaube ich, kann man aus Chargers Perspektive sehr zufrieden mit diesem Spiel sein.
Total. Also ich habe das Spiel sehr ähnlich gesehen wie du. Ich finde es auch immer gut zu sehen, wenn ein neues Regime in seine erste Bye-Week dann geht und mit Verbesserungen wiederkommt. Und den Eindruck hatte ich bei den Chargers hier. Also das war so zäh offensiv alles die letzten Wochen. Und ich verstehe ja, dass du eine gewisse Identität etablieren willst. Du willst ja ein Run-Heavy-Team sein und so weiter. Aber du musst dir dann schon überlegen, inwieweit du das erzwingen willst, wenn du einen Quarterback wie Justin Herbert hast. Und klar, wenn der dann fit ist, ist es auch nochmal eine andere Überlegung. Vor allem aber, glaube ich, hier auch Gameplan-mäßig. Weil so wie die Broncos die letzten Spiele auch geblitzt haben, auch dieses Early-Down-Run-Game weggenommen haben bei Teams eben mit ihrer Aggressivität, glaube ich, haben die Chargers hier schon noch einen anderen Ansatz gebraucht. Und Herbert hat am Ende 34 Pässe. Das erste Mal, dass er überhaupt dieses Jahr über 30 war. Ich glaube, er war noch nie bei über 28 überhaupt. Er hat auch zum ersten Mal 200 Passing Yards geworfen in einem Spiel dieses Jahr. Und es war dann in der ersten Halbzeit wirklich der Justin Herbert, den wir letztes Jahr auch so oft gesehen haben, wo er den Ball schnell verteilt, Third Downs gewinnt. Die waren super effizient bei Third Down. Der Touchdown, diese Wheel Route auf Kimani Vidal, das freut mich natürlich. Aber es war auch ein perfekter Wurf. Also den kannst du nicht besser werfen. Und dann dieses unheimlich konstante Quick Game.
Das war übrigens Vidals erster Touch in der NFL.
Ja, muss ja irgendwie auch mal anfangen. Könnte schlechter anfangen.
Nee, das nicht. Aber hat er nicht noch später den Ball gefumbelt?
Das kann sein.
War das Vidal? Irgendein negatives Play von ihm habe ich dann später noch irgendwie im Hinterkopf. Bin mir aber
könnte, nicht könnte sein. Sicher. Also sie hatten auf jeden Fall noch mal einen Fumble später. Und ich fand den Split auch auffällig, weil so sehr ich jetzt hier Herbert lobe und das Passspiel lobe, du hast trotzdem gesehen, wie sie gestruggelt haben, wenn die Broncos Man-Coverage gespielt haben. Und das ja, obwohl die Broncos Patrick Surtain früh verloren haben. Herbert war 12 von 14 gegen Zone-Coverage, gegen Man war es deutlich schwieriger. Was ja auch Sinn ergibt, weil wenn der Gegner enge Man-Coverage spielen kann und die Chargers einfach nicht die Receiver haben, um das verlässlich zu schlagen, sind wir in einer ähnlichen Diskussion wie bei den Cowboys gerade. Zumal ja sowohl Ladd McConkey als auch Quentin Johnston relativ früh im Spiel mal raus mussten. McConkey war mehrfach in und out in dem Spiel. Am Ende war Simi Fehoko der Leading Receiver der Chargers. Also jetzt auch nicht der Name, den, glaube ich, jeder auf dem Zettel hat. Nee. Und die Broncos haben das auch versucht, so zu spielen. Also sie haben Man-Coverage bei über der Hälfte der Snaps gespielt. Das ist extrem viel in der NFL. Es gab auch mal einige Plays, fand ich, gerade in der Red Zone war das auffällig, wo Herbert Zeit hatte, aber niemand offen war. Und dann auch wirklich nach 3, 3,5 Sekunden niemand offen war und er dann weggeworfen hat. Das war ein Grund dafür, dass sie in der Red Zone nicht die Effizienz hatten, um dieses Spiel früher wegzupacken. Also die haben jetzt Field Goals von der gegnerischen 2 und der gegnerischen 8-Yard-Line gekickt in der ersten Hälfte. Das heißt, da können wir auch drüber diskutieren, ob das dann immer so die richtigen Calls waren. Aber vor allem.
Naja, das meine ich ja. Das eine war auf jeden Fall in der Situation, genau, wo Harbaugh nicht an der Seitenlinie stand.
Genau, das von der 2 war der erste Drive, genau.
Ja.
Wenn sie da einen noch statt Field Goal Touchdown machen, ist es sogar schon noch früher entschieden. Aber ja, Denver hat es halt, ich will defensiv die Broncos schon auch ein bisschen nochmal hervorheben, weil wie gesagt, Man-Coverage haben sie gut gespielt. Und dann, wenn die Chargers versucht haben, den Ball zu laufen, und ich habe es genauso gesehen wie du, zweite Hälfte, es war 20-0 Chargers, haben sie dann eben versucht, das Spiel wegzuverwalten, mit deutlich mehr wieder Runs, deutlich run-lastiger. Und das hat nicht funktioniert. Also dann waren sie schnell wieder in dieser Situation, oh, jetzt sind wir wieder in 3. und 10 oder was, 3. und 8. Chargers hatten einen Scoring-Drive in der zweiten Hälfte, das war ein Field-Goal. Das war ihr einziger Drive, der mal ein paar Minuten von der Uhr genommen hat. Wenn sie einen noch so gehabt hätten, einen 5-Minuten-Drive irgendwie, dann wäre das auch in der Hinsicht nicht mehr Ergebniskosmetik oder nicht hinten raus nochmal ein bisschen eng geworden.
Es war nicht Vidal, muss ich fairerweise sagen. Ich bin der Meinung, irgendein Play war noch mit Vidal, aber kriege ich nicht mehr zusammen, was da war, was ein bisschen negativer war. Aber ich will das auch nicht schmälern. Ein Touch, ein Touchdown und später hatte er auf jeden Fall noch einen Touch. Aber kein Fumble, das möchte ich klar so formulieren. Und die Broncos hatten natürlich, du hast Man-Coverage angesprochen, das wurde natürlich erheblich schwerer, nachdem man Patrick Surtain relativ früh, ich glaube auch im ersten Drive, verloren
ganz,
hat
ganz mit früher, einer Gehirnerschütterung. Zweite oder dritte Player, das war super
ja.
früh.
Ja, ja. Und das ist dann natürlich auch schwieriger zu lösen. Generell, also die Broncos wirklich einen mehr oder weniger schwarzen Tag erwischt. Bo Nix, ganz schwere erste Halbzeit gehabt. Ich finde in der zweiten Halbzeit nochmal ein paar schöne Pässe, ein paar gute Scrambles auch insgesamt dabei gewesen.
Ja.
Die Chargers muss man aber auch dann sagen, wenn man über die Seite des Balls spricht, die Chargers dann irgendwann mit 2 Rookie-Outside-Cornerbacks richtig. Auf dem Feld. Das ist dann auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber ich glaube, rundum gebrauchter Tag, dann inklusive noch mit der Surtain-Verletzung, dann wichtigster Spieler defensiv, der dann früh runter ist. Also, was machen wir mit den Broncos?
Ich glaube, das Spiel ist eigentlich eine ganz faire Einordnung, wo sie gerade stehen. Also, die sind Sie haben ja in den letzten Wochen auch Spiele gehabt, die sie gewonnen haben, wo man sich so ein bisschen gefragt hat, wie ist das passiert? Und hier war es ja wirklich so, sie hatten diese Scoring-Drives am Ende. Davor hatten sie 7 Drives über die ersten 3 Viertel. Keine davon ging über 30 Yards. 3 von den 7 waren 3-and-outs. 2 weitere waren Turnover. Bo Nix war in den ersten 3 Vierteln 4 von 14 für 27 Yards. Die Interception war direkt beim ersten Drive, 3rd down. Er wirft in ein enges Fenster, Ball wird getippt, landet dann bei den Chargers. Der Read war eigentlich gut. Der Read war, glaube ich, richtig, weil er wartet, dass der erste Inbreaker den Verteidiger mitzieht, geht dann das Passfenster dahinter auf für den Inbreaker, der danach kommt. Aber das Ballplacement war einfach nicht gut von Bo Nix. Er hatte den einen Shot spät im ersten Viertel bei Third Down. Wenn der ankommt, sieht natürlich auch der Early Game Boxscore anders aus, aber er war halt auch hier leicht unterworfen und dann auch super verteidigt Tar Heap Still, einer dieser Rookie-Cornerbacks der Chargers. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also sowohl haben sie mehrere Cornerbacks verloren, als auch Joey Bosa hat gar nicht gespielt in dem Spiel. Also das war auch längst nicht eine Chargers-Defense mit voller Schlagkraft. Und dann, ich fand, Nix hatte so ein paar Momente, so ein, zwei gute Plays, der zu Sutton bei Third Down, sehr, sehr guter Ball, vielleicht der beste Wurf von Bo Nix in der ersten Hälfte. Beim nächsten fumbled dann Javonte Williams, dann ist das halt auch wieder weg. Und es ist irgendwie, finde ich, passend zu dem, was wir von Bo Nix bisher und dieser Offense generell gesehen haben. Weil es war jetzt immer mal ein Drive hier, mal ein Play da. Dieses Spiel gegen Tampa, da hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen, auch, dass er dann früh ein paar Plays macht und es reicht dann. So, letzte Woche gegen die Raiders war sein, denke ich, bis dato bestes Spiel. Und selbst das war halt so okay. Also ich finde, du siehst schon, wie er teilweise mit dem Speed des Spiels noch, wie er daran noch echt knabbert. Also sowohl was seine Reads angeht, also was Pocket-Management angeht. Die Passfenster sind, glaube ich, für ihn wirklich, wirklich herausfordernd. Ball-Placement generell ist echt ein Thema. Was er am besten macht, ist das Scrambling. Das gebe ich ihm ganz klar. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass sich das so überträgt auf die NFL. Aber auch das ist ja irgendwo eine gefährliche Rechnung, weil er dann teilweise halt auch mal schneller eher losläuft und eben dem Passkonstrukt gar keine Chance lässt. Das war auch schon die ganze Saison über so. Also, dass er, ja, ich finde, alles, was über den ersten Read hinausgeht, alles, was Passing gegen Pressure angeht, alles, was nicht eben One Read and Go, also lauf los ist, das ist noch sehr, sehr shaky. Und das ist grundsätzlich in Ordnung für jeden Rookie-Quarterback, auch für Bo Nix, um das klar zu sagen. Gleichzeitig ist er ein alter Rookie, einer, der viel gespielt hat im College, dessen Rolle auch in erster Linie dieser Game-Manager in der NFL sein wird. Und der ganze Sales-Pitch für ihn war ja, so, der wird relativ schnell funktionieren als verlässlicher Ballverteiler. Und davon ist er echt noch ein gutes Stück von entfernt. Und ich finde, es hat mehrere Ebenen, ich habe es jetzt ja gerade gesagt, Präzision im Passspiel, Tempo, Quickness als Passer. Es ist noch sehr, sehr viel Stückwerk. Und im Moment trägt Bo Nix, abgesehen vom Rushing, also vom Scrambling, trägt er, finde ich, nichts zum Floor der Offense bei. Und das ist halt ein Problem für diese Offense, die da eigentlich darauf ausgelegt ist, dass der Quarterback dieser Ballverteiler sein kann.
Der Ballverteiler, der er werden will, ist Baker Mayfield auf jeden Fall schon. Denn Baker Mayfield und seine Tampa Bay Buccaneers, die haben gewonnen gegen die New Orleans Saints. Und wir haben darüber gesprochen, viele einseitige Spiele. Wenig Überraschungen. Dieses Spiel war zumindest ein sehr wildes Spiel. Mhm. 51-27. Wir hatten wirklich alles dabei. Punt-Return-Touchdown, Fumble-Return-Touchdown. 51 Punkte von beiden Mannschaften insgesamt in der ersten Halbzeit allein. Wir haben 10 Touchdowns gesehen, 5 Interceptions. Baker Mayfield mit 325 Passing Yards, 4 Touchdowns, aber auch 3 Interceptions. Mhm. Die Bucks hatten fast 600 offensive Yards und die Saints auf der anderen Seite beim Debüt von Spencer Rattler haben wirklich lange gut mitgehalten. Das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, wenn man das Spiel nicht gesehen hat.
Die haben geführt 51. zur Halbzeit. Zur Halbzeit.
Und nicht nur das, am Ende vom dritten Viertel, ja, also noch ein Viertel zu gehen, stand es 31-27.
Genau.
Das war ein One-Possession-Game, bevor das vierte Viertel angefangen hat. Mhm. Und dann sind sie irgendwie eingebrochen. Dann haben die Bucks noch 3 Touchdowns allein in diesem einen Viertel gemacht. Ja. Was nimmt man jetzt aus diesem Spiel mit? Also, man muss natürlich darüber sprechen, wie groß die Sorgen defensiv, insbesondere was die Secondary angeht, bei den Saints ist, weil das war schon wirklich vogelwild teilweise. Ja. Gleichzeitig muss man aber auch bilanzieren, du spielst hier mit einem Rookie-Quarterback in seinem ersten Einsatz, der hinter dem dritten Center spielt.
Mit 2 Backup-Guards. Also die gesamte Interior-Offensive Line waren Backups, der Center war die Nummer 3, genau.
Früh im Spiel verlierst du deinen Nummer 1 Receiver, Chris Olave, früh rausgegangen. Das sind alles andere als optimale Umstände. Mhm. Und trotzdem bist du zum Start des vierten Viertels in einem sehr, sehr punktereichen Spiel noch in Schlagdistanz. Gut, Spencer Rattler hat nicht alle Punkte gemacht. Also da wurde von der Defense, nee, vom Special Team, glaube ich, aus Saints Sicht, das war der Punt-Return-Touchdown von Shahid, genau. Hat da gut mitgeholfen, ja, aber trotzdem bist du in Schlagdistanz. Also es war nicht alles schlecht, wenn man die Umstände mit einbezieht. Was nimmst du da jetzt mit aus Saints Sicht vor allem?
Also ich habe einen allgemeinen Part zu dem Spiel und dann danach würde ich dann zu den Saints gehen. Der allgemeine Part für mich ist einfach das, was du gerade schon so ein bisschen mit den Zahlen auch gesagt hast. Es waren 2 unfassbar verschiedene Halbzeiten. Also ich habe es ja gerade gesagt, erste Hälfte führen die Saints sogar. Dann haben sie eben gar nichts mehr gemacht. Also sie haben 27-24 geführt zur Halbzeit und sie haben 27-51 verloren. Es gab für mich zwei zentrale Gründe dafür. Zum einen haben die Bucks die Fehler, die sie in der ersten Hälfte hatten, nicht mehr gemacht. Tampa Bay hat in der ersten Hälfte diese drei Interceptions. Eine davon geht auf Baker Mayfield. Ich glaube, da hat er die Coverage-Rotation nicht richtig gelesen. Ich vermute, er dachte, dass der Corner abfällt von dem Inbreaker. Saints rotieren es aber relativ spät. Corner geht mit dem Inbreaker mit nach innen, ist dann die ganze Zeit vor der Route und Baker wirft den Ball direkt zu ihm. Die anderen beiden gehen nicht auf Baker Mayfield. Also der erste Wurf, der vielleicht ein bisschen tief war, musste aber auch ein bisschen tief weg vom Gegenspieler platziert werden. Den kann McMillan fangen, macht er nicht. Er fälscht ihn dann halt so unglücklich nach oben ab, dass der hoch wegfliegt und bei den Saints landet. Und die zweite war tippt an der Line. Und Cam Jordan fängt den dann ab, also beziehungsweise die dritte und Cam Jordan fängt die dann ab. Also Turnover, auch unglückliche Turnover, waren das eine in der ersten Hälfte. Strafen waren das andere. Die Bucks haben sich so oft selbst in den Fuß geschossen, vor allem eben in der ersten Hälfte mit Strafen. Selbst dieser Punt-Return-Touchdown von Shahid, der die Saints ja also richtig erstes das geöffnet hat, dieses Spiel. Dieser Punt ist nur deswegen so unglücklich aus der eigenen Endzone und so kurz, weil die Bucks drei Strafen bei dem Drive hatten. Und aus erster und 10 an der eigenen 24 wurde vierter und 27 an der eigenen 7. Mhm. Also die sind von der eigenen 24 an die eigene 7 zurückgegangen, ohne dass die Saints irgendeinen Play gemacht hätten. Und haben dann eben aus der Endzone punten müssen. Turnover, Strafen, das waren die beiden zentralen Gründe. Und die zweite Hälfte war deutlich cleaner bei den Bucks. Der andere Punkt ist dann mehr sportlich, defensiv. Also defensiv, wir hatten in der ersten Hälfte echt ein paar Probleme. Zweite Hälfte fand ich, der Pass Rush war viel variantenreicher. Das Run Game haben sie sowieso relativ gut weggenommen. Und dann kam der Druck auch viel mehr durch. Dieser erste offene Read war viel weniger da für Rattler. Du hast gemerkt, dass dann diese Bucks Defense richtig Zugriff auf das Spiel bekommen hat. Und ich hab mir hier auch echt nochmal rausgeschrieben, so sloppy das in der ersten Hälfte war von Tampa Bay, irgendwo ist es für mich schon auch eine Qualität von einem guten Team, dass du dann so ein Spiel so in den Griff kriegst nach der Pause, in jeder Hinsicht. Und das fand ich dann mit all dem im Hinterkopf, ne, Rattler erstes Spiel und die Verletzung und so weiter, fand ich das dann schon trotzdem stark.
Ja, vor allem, weil ich den Eindruck hatte, dass es nicht das war, was wir häufig hatten in den letzten Wochen, dass Baker Mayfield dann nochmal scramblen musste, dass es so einzelne Big Plays waren. Also es waren Big Plays, aber ich finde, dass jeder Playmaker hier, also dass die einfach eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität haben und sich das jetzt auch mehr und mehr zeigt, weil Baker Mayfield mit Chris Godwin eine brutale Connection dieses Jahr aufgebaut hat. Die beiden harmonieren richtig, richtig gut. Über Mike Evans brauchen wir gar nicht sprechen. Und Bucky Irving, der schon häufig Thema war bei uns hier im Podcast, dann als alleiniger Starter, wenn man so will, richtig gut überzeugen konnte. Und ich bin gespannt, wie gut diese Bucks Offense noch sein kann. Also ich weiß nicht, wie viel Aussagekraft das jetzt gestern hatte. Wie gesagt, in diesem wilden, chaotischen Spiel. Aber das, glaube ich, könnte noch für die ein oder andere Defense eine Herausforderung werden, wenn die so weiterspielen.
Also wir müssen Evans zumindest kurz erwähnen, weil Evans war in diesem Spiel in and out. Der hat sich am Oberschenkel relativ früh ein bisschen was getan. Und du hast dann auch gesehen bei ein paar Routes, dass der nicht voll durchziehen konnte. Deswegen war er auch quasi kein Faktor in dem Spiel. Aber umso positiver fand ich es dann, dass du dann die gesamte Passing-Offense an Godwin ausrichten konntest. Der hatte 11 Catches in dem Spiel. Der Rest der Bucks-Offense hatte 13. Der hatte diesen 55-Yard-Touchdown, den die Saints niemals kassieren dürfen. Das ist eigentlich ein kurzer Pass bei 2. und 5. Ja, First Down, okay, aber das Play müsste nach 5, 6 Yards vorbei sein. Die Saints verpassen, ich glaube, dreimal die Gelegenheit, ihn zu tackeln, ihn vernünftig zu tackeln. Und er bounced halt zweimal ab dann von Gegenspielern und dann läuft er in die Endzone. Also er ist im Moment wirklich auch noch mal, finde ich, mehr als letztes Jahr der Motor dieser Offense geworden. Der hatte schon über die ersten 5 Wochen hatte der 25 First Downs. Das war Platz 2 unter Wide Receivern. Er wird viel sehr kurz eingesetzt, aber er macht halt auch viel nach dem Catch. Und hier haben sie ihn gebraucht in dieser Volume eben. Ohne Mike Evans als den anderen Fixpunkt. Sterling Shepard hat einiges gespielt, hat ein wildes Spiel, auch mit mehreren Strafen. Und ansonsten waren es eben die Backs im Passspiel. Das Backfield finde ich auch spannend, weil es war ja nicht nur Bucky Irving, sondern es war auch Sean Tucker, der echt gut aussah in dem Spiel, der auch einige Big Plays hatte. Rashad White hat nicht gespielt, der war verletzt raus. Also ich glaube, dass wir schon gerade sehen, dass dieses Backfield switcht, also wer da der primäre Runner ist. Und das ist generell wahrscheinlich noch mehr ein Committee.
Ja, wobei man sagen muss, er war jetzt raus, aber Rashad White hatte die Woche davor eigentlich ein ganz gutes Spiel, wenn ich mich
erinnere. Nee, genau, deswegen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Rashad White irgendwie die Nummer 3 wird und nur noch 3 Carries pro Spiel kriegt, aber ich glaube schon, dass es vielleicht mehr in eine Richtung geht, wo Rashad White 12 kriegt und Bucky Irving 11 und Sean Tucker 5, also so in diese Richtung eher. Weil das sah schon sehr gut aus und ich bleib dabei, Bucky Irving hat einfach die bessere Vision als Rashad White. Ja. Und das siehst du fast in jedem Spiel.
Und Und die bessere Contact Balance. Also, das ist mir schon die Wochen davor aufgefallen. Das ist einfach nicht Rashad Whites Spiel. Er kam wirklich als dieser primäre Pass-Catching-Back in die Liga.
Ja.
Und das merkt man, finde ich, noch krasser, dass er einfach nicht der beste Runner ist. Und Bucky Irving, Contact Balance Vision, ist ihm da einen Schritt voraus.
Genau, und ich hatte sonst hatte ich nur noch einen Baker-Mayfield-Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte. Hast du aber zum Teil auch schon gesagt. Zum einen nochmal gutes Beispiel dafür, wie der Boxscore trügen kann, weil diese drei Picks sind ganz klar, nur einer geht auf ihn.
Ja.
Und dann eben die Ruhe in seinem Spiel. Also sowohl innerhalb eines Plays, was du gesagt hast, dass er halt nicht losscrambelt, sondern Augen downfield, Toughness in der Pocket. Also insgesamt
auch,
betrachtet.
Einen guten Scramble hat er auch mit dabei, wo er sich fast verletzt hat.
Er hatte ein zwei längere Scrambles, glaube ich, sogar, gell, dabei.
Ja, mir ist jetzt der eine nur im Kopf geblieben, wo er dann danach erstmal Schmerzen hatte. Und ich dachte so,
und dann
kam er, war das wirklich kam er
zurück für das nächste Play. Und hat, ich glaube, Bucky Irving war es, hat dem dann schon wieder vorgeblockt. Also, ja, naja. Baker Mayfield ist in seinem Element, glaube ich, gerade in dieser Offense.
Ich liebe die Saison von Baker Mayfield bislang.
Total.
Wie gesagt, ich habe einmal schon angedeutet, so bin ich zurück im Baker Mayfield Hype Train, in dem ich ja lange Zeit saß, zu Browns Zeiten. Also, ich sag mal so, der Schaffner hat zum Einsteigen gebeten.
Also, er spielt, in meinen Augen spielt er besser als letztes Jahr. Ich finde, der spielt wirklich gut.
Finde ich auch.
Und dann eben, ich wollte es aber auch noch auf das Big Picture sozusagen überdrehen, auch diese Ruhe aufs Spiel insgesamt betrachtet. Weil nach dieser ersten Hälfte, wo ja wirklich, also die Strafen waren einfach unfassbar brutal. Die Turnover waren teilweise bitter. Über den einen hat er sich natürlich auch selbst geärgert. Das war sehr, sehr unrund. Aber dann so souverän da auch wieder zurückzukommen. Wie gesagt, das machen gute Teams so. Und dann noch ohne Mike Evans in seiner normalen Rolle. Das ist eine wirklich gefährliche Offense, auch wenn ich von der Saints Defense jetzt echt zum wiederholten Male doch sehr enttäuscht war. Ja, die haben die Turnover in der ersten Hälfte, das sieht dann besser aus im Boxscore, aber die waren halt auch ein bisschen fluky und im Moment haben sie einfach den Punch defensiv nicht. Also das hat man in der zweiten Hälfte klar gesehen, wir haben es am Montag gegen die Chiefs gesehen und ich fand vor allem in dem Übergang von Chiefs-Spiel auf das Spiel hier, das war ja unser Spiel in der Übertragung und ich habe das relativ früh im Spiel auch gesagt, dass du eigentlich aus diesem Chiefs-Spiel kommst und konstant Kansas City's Receiver hatten zu viele Räume underneath. Juju war dauernd offen, dauernd Platz da gewesen. Kelce hatte dauernd Platz underneath. Und so der eine Punkt für das Spiel und dann umso mehr mit dieser Mike Evans-Verletzung wäre halt für mich gewesen, Chris Godwin, wir alle wissen, der ist eines der absoluten Top-Targets underneath in der NFL dieses Jahr. Volumäßig, Qualität, also einer der absolut besten underneath-Receiver. Den müssen wir wegnehmen und sie haben in meinen Augen, haben sie ihm wieder zu viele Räume gegeben. Und das verstehe ich nicht ganz, weil wir eigentlich diese Saints-Defense unter Dennis Allen anders kennen. Aber sie spielen im Moment einfach wirklich nicht gut. Und jetzt haben sie eine kurze Woche und am Donnerstag kommt Sean Payton.
Da freuen wir uns sehr drauf. Mhm. Wer hat sonst noch gespielt? Die Packers haben überlegen gegen die Cardinals gewonnen, 34-13. Es gab, wie gesagt, ein enges Spiel zwischen den Joe Flacco Colts. Joe Flacco dann doch nochmal Starter gewesen, nachdem lange die Rede von Anthony Richardson war. Bei dem scheint es dann doch noch zu früh gewesen zu sein.
Ja, also
der war nur Emergency Quarterback.
Meine Vermutung dazu ist, weil das wurde ja auch viel diskutiert, also diese ganze Nummer. Meine Vermutung ehrlicherweise ist, dass Anthony Richardson vielleicht bei 90% war und sie dann gesagt haben, wir glauben, wir können die Titans auch mit Joe Flacco schlagen.
Und wie du schon gesagt hast, die Wahrscheinlichkeit war vielleicht sogar ein bisschen höher, egal bei wie viel Prozent
vielleicht,
Richardson
ja.
war.
Und dass sie dann jetzt aber eben sagen, wir wollten Richardson die Chance geben, komplett fit zu werden. Wenn die keinen vernünftigen Backup hätten, glaube ich, dass er gespielt hätte.
Und ja, glaube ich auch.
Gibst du ihm halt diese eine Woche noch und jetzt hat er die 100. Also für die Colts ist es perfekt gelaufen. Jetzt kann er wieder auf 100% zurückkommen. Ja, best case, dass du dann das natürlich auch noch gewinnst. Und Will Levis,
ja, da sprechen wir noch wann anders drüber. Also, keine Sorge. Will Levis lasse ich nicht. Also
95 Passing Yards in diesem Spiel von Will Levis.
Ja, ja. Den lasse ich nicht vom Haken. Das ist ganz klar. Auch wenn ich sagen muss, die Colts haben natürlich nur dank ihres Panthers gewonnen am Ende. Super Punt. Die Patriots waren ziemlich chancenlos gegen die Texans, verlieren 21-41. Die Browns haben es lange spannend gehalten gegen die Eagles, das haben wir vielleicht so nicht erwartet. Also Watson sogar mit einer relativ guten zweiten Halbzeit, aber trotzdem am Ende verloren mit 16-20.
Watson war tatsächlich nicht mal nicht das größte Problem in dem Spiel für die Browns.
In der zweiten Halbzeit zumindest nicht.
In der zweiten Halbzeit
war
genau.
Mies.
Aber es ist für mich war so nochmal unterm Strich, wie die absolut nicht funktional diese Offense gerade ist. Weil selbst in so einem Spiel dann, wo sie drin sind, sie haben ja dieses geblockte Field Goal, ich glaube, Miles Garrett war es sogar, der es blockt.
Ja.
Dass sie dann,
ein super athletisches Play.
Dass sie
das ist auch eine Storyline, über die ich irgendwann mal sprechen möchte. Ja, es sind sehr, sehr viele geblockte Field Goals und Punts.
Und dann gehen sie ja mit 10-10 in die Halbzeit sogar. Also selbst nach dieser, du hast ja gerade gesagt, schlechte erste Hälfte von Deshaun Watson und so, gehen sie ja mit einem Unentschieden in die Halbzeit. Das war die größte Line, buchmachermäßig, war dieses Spiel. Die Eagles waren, glaube ich, mit fast 10 Punkten Favorit.
Ja, 9,5, ja.
Und dann kriegen die Browns ja den Ball sogar nach der Pause und haben die Chance, in Führung zu gehen. Dann verschießen sie halt das Field Goal. Aber das war für mich eher ein Spiel, wo ich drauf gucke und sage, Punkt 1, sobald Nick Chubb zurückkommt, was wahrscheinlich nächste Woche der Fall sein wird, bin ich sehr gespannt, wie viele Carries der direkt kriegt, weil im Moment das Backfield ist halt so trostlos, was sie da kriegen. Und Punkt 2, die Eagles können verdammt froh sein, dass sie AJ Brown wieder haben, weil ich glaube, sonst verlieren sie dieses Spiel.
Definitiv. Respektable Leistung von den Commanders gegen die Ravens. Lange im Spiel gewesen. Am Ende war die Ravens Offense dann doch vielleicht eine Nummer zu gut. 30-23 für die Ravens. Die Steelers problemlos gegen die Raiders gewonnen. 32-13. Und die Falcons auch relativ ungefährdet gegen die Panthers. 38-20. Schauen wir noch aufs Monday Night Game. Wichtiges Spiel für uns beide, für Kenny Pickett. Weil du hast deine beiden Picks getroffen. Mhm. Ich bin auch bisher 1-1. Vielleicht gibt es, also ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, dass wir alle Spiele richtig treffen.
Vier Treffer quasi haben, ja.
Vier Treffer haben.
Kann nicht, weil, wenn nicht oft gewesen sein.
Es kann aber passieren, wenn die Bills gegen die Jets gewinnen. Wie schwer wird es, dass das eintrifft? Beide Teams kommen aus 2 Niederlagen in Folge. Die Bills eher gegen starke Gegner verloren. Die Jets, ja, nicht unbedingt, zum Teil zumindest nicht. Aber was die Storyline natürlich ist, ist ganz klar. Denn die Jets haben unter der Woche Head Coach Robert Saleh entlassen. Gibt es einen Trainereffekt, ja oder nein? Neuer Interimscoach ist Jeff Ulbrich, Defensive Coordinator vorher gewesen. Jetzt beides in Personalunion. Aber nicht nur das, es hat sich ja seit unserer Shortfolge noch ein bisschen was verändert. Wir haben sehr viel über Nathaniel Hackett gesprochen und das ja er und Aaron Rodgers mehr das Problem jetzt unbedingt waren als die Defense von Robert Saleh. Mhm. Nathaniel Hackett wurde dann doch noch degradiert. Ganz weirde Situation. Er bleibt Offensive Coordinator, aber die Plays called Todd Downing, der Passing Game Coordinator. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erlebt habe. Der war schon mal OC in der NFL, zuletzt bei den Titans. Nach Arthur Smith, als der gegangen ist. Das lief jetzt nicht so gut, ehrlicherweise. Also ganz viel neu bei den Jets, aber wie viel besser sind die Jets?
Das ist die große Frage. Also es ging auch dieses Gerücht um, dass Robert Saleh den Plan hatte, Hackett zumindest das Playcalling wegzunehmen oder dass er deswegen unter anderem entlassen wurde. Das können wir immerhin ausschließen, weil Ulbrich genau diesen Move eben, ich glaube, keine 48 Stunden später gemacht hatte und Downing da befördert hat. Ich glaube nicht, dass Todd Downing jetzt der Heilsbringer hier ist. Also du hast diese Titans-Phase angesprochen, da war auch sehr viel in der Kritik. Das war auch wirklich, also zu Recht auch in der Kritik, gerade so auch In-Game-Adjustments waren da immer wieder ein Thema. Grundlegendes Scheme ist auch ähnlich wie das, was Hackett spielt. Zone-Run-Game, West Coast-Passing, also das wird jetzt nicht wahnsinnig viel anders sein. Ich glaube, also ich sehe es in zwei Perspektiven. Zum einen denke ich, dass irgendwas musst du machen offensiv und ich will einfach irgendeine Alternative zu Hackett mal sehen. Im gleichen Gedankengang finde ich es aber auch wichtig zu sagen, selbst wenn jetzt jemand anderes das Headset an der Seite hat, wie groß ist der Unterschied wirklich? Weil sowohl was das Gerüst dieser Offense strukturell gesprochen angeht, als auch was das angeht, was ganz konkret auf dem Platz passiert, es ist einfach viel Aaron Rodgers. Und das wissen wir. Und ich glaube, der Offensive Coordinator hat natürlich einen Impact. Aber wie groß der in dem Fall ist, mal gucken. Bills Defense wird so langsam ein bisschen gesünder. Teron Johnson könnte heute zurückkommen. Ist offiziell questionable, hat aber zumindest mal limitiert trainiert die gesamte Woche. Das ist schon mal ein positives Zeichen. Das wäre wichtig hier, gerade auch gegen die Box, gerade gegen den Run. Terrell Bernard kam ja letzte Woche zurück. Ed Oliver, der fehlt noch. Der hatte sich ja vorletzte Woche im Training verletzt und dann gegen Houston nicht gespielt. Der wurde auch schon als out deklariert, also der wird nicht spielen. Ich will von den Bills hier halt mal wieder ein stabileres Spiel defensiv sehen. Gegen die Ravens wurden sie am Boden komplett dominiert. Das war ein mieses Matchup für sie. Das befürchte ich jetzt hier nicht. Der Pass Rush ist sehr ohne Von Miller nicht so doll. Da muss ein bisschen mehr kommen.
Auch eine seltsame Aussage im Jahr 2024, ehrlicherweise.
Hätte ich auch nicht vermutet. Und dann bin ich halt gespannt, weil wir jetzt zwei Spiele nacheinander gesehen haben von den Jets gegen die Broncos und gegen die Vikings, die jetzt mit ihren Blitzideen Rodgers und diese Offense komplett aus dem Konzept gebracht haben. Die Bills sind eine der, also die Bills blitzen mit am wenigsten ligaweit. Passen sie sich hier ein bisschen an? Bringen sie das ein bisschen mehr? Es wäre sehr untypisch für Sean McDermott. Aber ich glaube, es könnte was sein, was in dem Spiel gerade funktioniert, weil wir eben jetzt von den Jets die letzten Wochen gesehen haben, dass sie da echt Probleme mit haben, um da die richtigen Antworten zu finden.
Auf der anderen Seite, die Bills, wie gesagt, zuletzt gegen zwei Top-Teams verloren, aber beide Male offensiv jetzt nicht komplett überzeugend. Dann noch diese crazy Play-Calling-Geschichte da am Ende gegen die Texans. Ja, und die Jets-Defense, so absurd es klingt, nachdem man Salah entlassen hat, die war nicht das Problem. Nicht das größte Problem bei den Jets. Was erwartest du auf der Seite des Balls?
Ja, ist ein, also ich finde es ein wichtiger Test tatsächlich für Buffalo. Wir haben gesehen, jetzt Khalil Shakir hat letzte Woche gefehlt. Wir haben gesehen, wie wichtig er ist für diese Offense und wie sehr es dieser Offense schadet, wenn er nicht dabei ist. Was einerseits natürlich irgendwie was darüber aussagt, dass das ein guter Receiver ist. Aber ich finde, es ist schon mehr noch ein Statement darüber, wo die Bills offensiv generell stehen. Weil wenn die Offense so krass den Ausfall von einem Spieler wie Khalil Shakir merkt, dann sind die Probleme wahrscheinlich ein bisschen tiefer als das. Und das ist der nächste große Test dafür. Also ich erwarte jetzt defensiv bei den Jets keine großen Veränderungen. Ich bin eher gespannt, ob es qualitativ, auch was In-Game-Anpassungen und sowas angeht, ob es da vielleicht Probleme gibt. Weil wenn jetzt der Defense-Head-Coach weg ist und der Defensive-Coordinator dann befördert wird, beides macht, ob es da vielleicht so ein bisschen hapert. Aber die Jets werden gegen Buffalo wahrscheinlich nicht viele Lightboxes anbieten. Das machen sie generell wenig dieses Jahr. Die werden versuchen, den Bills das Run-Game wegzunehmen. Sie haben natürlich die Corner-Qualität, um diese Bills-Receiver-Gruppe auch vor ziemliche Probleme zu stellen. Und was wir bei den Bills jetzt die letzten Spiele gesehen haben, ist eben, dass sie dann miese Early-Down-Plays haben, viel in Second and Long, Third and Long sind und dann nicht die Receiver haben, die individuell gewinnen können. Also muss Buffalo Wege finden, um offensiv Early-Down besser zu spielen, besser in Rhythmus zu kommen, nicht in diese Situation kommen, wo in den Receiver konstant individuell gewinnen müssen, weil die Qualität haben sie aktuell nicht. Khalil Shakir ist noch fraglich. Der hat limitiert trainiert, aber auch erst seit, ich glaube, seit Samstag. Davor gar nicht. Also das ist schon, das wird eng, ob der spielen kann. Ich will einen runderen Gameplan von Buffalo sehen, weil ich fand es gegen die Texans in der ersten Hälfte, das waren viel zu viele schwierige Downfield-Shots. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht die Box damit ein bisschen öffnen wollten oder ob Allen einfach keine Geduld hatte ohne Shakir, keine Ahnung. Aber das funktioniert für sie nicht. Wir haben jetzt zwei Spiele gegen gute Defenses gesehen, in denen ihnen der Plan A weggenommen wurde. Jetzt kommt die dritte gute Defense. Und da will ich schon sehen, dass die Bills mehr Antworten haben. Weil wenn die da wieder offensiv richtig mies aussehen, da müssen wir schon ernsthafter über die Bills offens sprechen und darüber, wo es für die überhaupt hingehen kann dieses Jahr.
Ich muss jetzt noch kurz Zeit überbrücken, bis ich dir sagen kann, wie die Line bei den Buchmachern aussieht. Es ist ein einziger Punkt, den die Bills auswärts favorisiert
dann
sind.
Dann ist es, ist die Line auch echt nochmal geschrumpft, weil ich glaube, als ich dir das Spiel gegeben habe, am Donnerstag waren es 2,5 Punkte.
Ja, es war schon auf jeden Fall immer eng, das weiß ich noch.
Ich habe es dir auch gegeben.
Ich glaube, es waren mehr.
Weil ich wusste, dass du die Bills nimmst, weil ich hätte auch die Bills genommen. Aber weil ich dich natürlich locken will, weil falls es diesen Trainereffekt
gibt, ja, klar.
Dann wachen wir morgen früh vielleicht zu einem Jets-Sieg auf. Und also ganz ehrlich, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber bei all dem Talk hier, Jets und Offense mies und Headcoach entlassen und so weiter, die spielen hier um den ersten Platz. Wenn die Jets es gewinnen, dann sind sie gleich auf mit den Bills und hätten natürlich den Tiebreaker erstmal und würden einfach diese Division anführen. Also das ist ein echt wichtiges Spiel für beide Teams.
Ja, definitiv. Und wir werden dann letztendlich drüber sprechen am Donnerstag, zumindest über beide Teams und dann die jeweiligen neuen Gegner. Wir können damit sagen, das war's erstmal von Montag für Woche Nummer 6. Feedback wie immer gerne, wo es geht, zum Beispiel bei Discord, wenn ihr uns unterstützt, aber auch auf Social Media. Lese ich dann aktuell nicht, aber Adrian bestimmt sehr gerne.
Ich leite es weiter.
Und ja, genau, kannst du mir eine Mail senden. Schickt mir eine Brieftaube. Das war's für heute, liebe Leute. Macht's gut, wir hören uns Donnerstag. Tschüss.
Ciao, ciao.